Wirst du gehackt, wirst du nicht gehackt? Scam, wo kriegst du Informationen her, die wirklich valide sind?
We're the sixth largest exchange group in Europe, about 700 people. And most importantly, Börse Stuttgart Group is probably in Europe the largest crypto player.
Und heute ist es jemand, der die erste deutsche Krypto-Handelsplattform aufgebaut hat.
Und Krypto, eine Aussage meinerseits, dass ich eigentlich überhaupt nichts damit machen möchte. Das heißt 100 Euro jeden Monat, 5 Euro in Bitcoin, 50% bessere Performance. Mhm. Und das muss man schon auch sagen, Krypto lebt mit dem Bitcoin-Kurs und der Idee, schnell reich zu werden.
Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht. Und ein risk-free Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang. Auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge CryptoNerds Experts. Und ich freue mich wie jede zweite Woche über einen tollen Gast, den ich für uns gewinnen konnte. Und heute ist es jemand, der die erste deutsche Krypto-Handelsplattform aufgebaut hat. Und ihr könnt ja mal so ein bisschen raten, wer das sein könnte für diejenigen, die jetzt im Videostream das dann sehen auf YouTube. Ihr seht's schon, aber alle anderen können ja mal so ein bisschen überlegen, welche deutsche Handelsplattform könnte das sein. Ja, die Auswahl ist da tatsächlich nicht so groß und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es euch gibt, lieber Uli, als deutschen Player, pure German Player sozusagen. Und damit herzlich willkommen, lieber Uli Spankowski von Bison. Hi Uli.
Hi Erik, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr gespannt.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, wir haben eben gerade schon gesagt, wir machen eine gute, knackige, kompakte Folge. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel drinne. Und lass uns aber erstmal damit starten. Ich habe mir dein LinkedIn angeschaut. Und da hast du drei verschiedene Positionen, die, glaube ich, für normales Berufsleben für andere für drei Leben reichen würden. Uli, du bist CDO der Börse Stuttgart Group, du bist CEO von Bison und CPO von Börse Stuttgart Digital. Ja, das ist erstmal viel. Aber die Frage, die da für mich am stärksten aufkommt, ist, mit welchem Bein, na, drei Beine hast du nicht, aber mit welcher Rolle stehst du frühs auf und mit was beschreibt dich von diesen drei Rollen eigentlich am besten?
Oh ja, also ich würde sagen, ich stehe mit dem Bein auf, das am schnellsten zum Kaffeeautomat rennt, weil ohne Kaffee morgens geht gar nichts und wenn ich das geschafft habe, dann ist es halt so, dass ich in meinem täglichen Doing, Bison ist schon der Großteil meiner Arbeitszeit hier und ich kümmere mich da intensiv drum, um die strategische Weiterentwicklung der Plattform, was können wir machen, aber natürlich ist Bison Teil der Gruppe Börse Stuttgart und wir haben ja relativ viel im Digitalgeschäft auch bei der Börse Stuttgart, was dann alles bei mir so gebündelt wird und ja, es ist diese Positionen verschmelzen auch so ein bisschen miteinander. Vielleicht beschreibt's das am besten. Also es gibt nicht so ich habe eigentlich einen ganz klaren Kopf, keine gespaltene Persönlichkeit. Von daher geht das alles sehr sinnvoll zusammen, hoffe ich zumindest meistens, ja.
Ja, okay, perfekt. Was würdest du sagen in einem Satz, was ist Bison heute für dich? Gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre am Markt. Wie würdest du es heute beschreiben?
für mich ist nach wie vor Bison die spannendste Plattform, um den einfachen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen hinzubekommen. Dann aber auch mit dieser Plattform Stück für Stück weiter zu wachsen, wenn man sich mal ein bisschen an das Themenfeld Krypto rangetastet hat. Aber super einfacher Einstieg in Krypto mit einem extrem vertrauenswürdigen Partner mit Bison von der Börse Stuttgart.
Okay. Ist auch tatsächlich was ich so bestätigen kann. Mein Nachbar, ehemaliger Sparkassenmitarbeiter, ist tatsächlich, handelt seit, ich glaube jetzt 1,5 Jahren mit Krypto und das tatsächlich auf Bison, hat er mir ganz stolz erzählt. Also von daher kann ich das mal so einen hinten Haken dran machen. Das ist, glaube ich, gerade für diejenigen, die so aus der traditionellen Welt kommen, das sehr, sehr einfach über Bison machen können. Ja, genau. Lass uns mal so ein Stück weit zurückgehen. Wie bist du eigentlich das erste Mal mit Krypto und Bitcoin in Kontakt gekommen und wie ist so deine Background-Story, bevor du sozusagen zu Bison als auch Börse Stuttgart dazugestoßen bist? Hol uns mal so ein bisschen ab. Wie war so dein Einstieg in die ganze Kryptowelt?
Ja, sehr gern. Tatsächlich war mein erster Kontakt zu Bitcoin und Krypto eine Aussage meinerseits, dass ich eigentlich überhaupt nichts damit machen möchte. ja, das war 2014, aber ich gebe dir kurz die Hintergründe, wie es dazu kam. Ich komme ursprünglich aus dem Forschungsbereich, das heißt, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und dann im Bereich Marktmikrostruktur, das ist so Börsenhandel, Handelsplätze, Liquiditätsbereitstellung, wie funktionieren Marktplätze, wie müssen sie aufgebaut sein, in dem Bereich habe ich promoviert und habe dann mich schon immer für technische Aspekte interessiert. Damals, das war so 2008, 2009, 2010, habe dann mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen ein europäisches Forschungsprojekt definiert und damals auch den Zuschlag bekommen. Das heißt, wir waren so ein relativ großes Konsortium. Da waren Industrieunternehmen mit dabei, da waren Forschungsinstitute, Universitäten mit dabei. Und Ziel war es damals, 2010, aus unstrukturierten Datenquellen die Inhalte automatisiert zu extrahieren, um die dann beispielsweise für den Handel von Wertpapieren einzusetzen. Heißt also, was wir damals gemacht haben, es gab noch kein AI als Schlagwort, damals hieß es Big Data Analytics, aber de facto war es ja relativ viel, was man heute als AI beschreibt. Also wir haben selbstlernende Algorithmen geschrieben, die dann aus unstrukturierten Datenquellen wie Tweets, wie alles, was im Internet so an textuellen Daten verfügbar ist, das gecrawled haben, gescreent haben und das dann eben auf Wertpapiere appliziert. Das heißt, der Algorithmus hat immer geschaut, okay, welche Aussagen im Netz gibt's eigentlich jetzt gerade zu Wertpapier A, B oder C und sind diese Aussagen jetzt positiv, negativ, neutral für die Entwicklung des Kurses, also so klassische Sentiment-Analysen, aber auch mehr als das, beispielsweise Trends und Themenerkennungen automatisiert, dass man schon recht früh Bescheid weiß, wenn ein Thema hochkommt, bevor es eigentlich schon groß ist. Das haben wir damals gemacht und in diesem Forschungsprojekt habe ich meine Co-Founder, mit denen ich dann die Firma gegründet habe, kennengelernt, die stark aus diesem Bereich AI kamen. Also die haben alle im Machine Learning Bereich promoviert oder geforscht. Und als das Forschungsprojekt dann vorbei war, habe ich gesagt, Mensch, das ist doch super. Ich habe hier total schlaue Leute, die wissen, wie Softwareentwicklung funktioniert. Und ich habe wahnsinnig viele Ideen, was man da produktseitig draus machen kann. Lasst uns doch eine Firma gründen und das aufbauen. Das haben wir auch gemacht, haben dann die Suva Labs, hieß die Firma damals, gegründet und haben uns am Anfang drauf spezialisiert, wie gesagt, diese Informationen über Wertpapiere zum Handel dann zu nutzen. Das hat, sage ich jetzt mal so, semi-gut funktioniert. Wir hatten dann trotzdem sehr spannende Kunden, aber du hast natürlich nie so einen direkten Informations- und Wissensvorsprung über die Daten im Internet generieren können im Vergleich zu professionellen Marktakteuren, die solche Daten über spezielle News- und Datenfeeds eben zur Verfügung haben und die schon alles dann hochfrequent mit Computersystemen handeln. Das heißt, so einen richtigen Vorsprung konntest du dir da gar nicht rausholen. Und das hat dann meinen CTO damals zum Punkt gebracht, der aus Slowenien kommt, und der hat gesagt, ja, lass uns das Ganze doch für Kryptowährung machen und für Bitcoin. Und dann habe ich erstmal gesagt, was ist das? Was ist Bitcoin und was sind Kryptowährungen? Und kannst du 2014. Okay, ja. So, und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir fokussieren uns weiter auf die Wertpapiere und gucken, dass wir da irgendwie das noch professioneller hinkriegen. Ich habe mich dann aber überzeugen lassen mit etwas hin und her, weil natürlich viel im damaligen Markt an Informationsbereitstellung im Krypto-Umfeld war einfach nur auf Twitter. Heute X, ja, also die ganzen im Markt beeinflussenden Faktoren wurden hauptsächlich über Twitter X kommuniziert, und darauf liefen unsere Systeme halt sehr gut. Und dann haben wir angefangen zu sehen, okay, das funktioniert, haben uns dann weiterentwickelt und haben dann gesagt, okay, jetzt fangen wir an, selber Handelssysteme zu bauen, mit denen wir quasi dann selber handeln können. Und dann hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt, bis dann 2017, also 2013 hatte ich die Firma gegründet, 2017 habe ich die Firma dann an die Gruppe Börse Stuttgart verkauft und seitdem eben die Digitalseite der Börse Stuttgart hier aufgebaut, mit Bison ganz voran als Retail-Broker in dem Bereich Krypto. Ja. Und so kam mein erster Touchpoint zu Bitcoin 2014 zustande. Und dann nimmt man da natürlich schon relativ viel von der Historie mit, was sich dann alles so entwickelt hat. Die ersten Jahre ging es ja eigentlich nur um wirst du gehackt, wirst du nicht gehackt, Scam, wo kriegst du Informationen her, die wirklich valide sind und so weiter und so fort. Und diese ganzen, oder wie verwahrst du die Kryptowährung, wie kannst du die sicher eben für dich, not your keys, not your coins, aufbewahren. Und ja, ich habe dann gedacht, diese ganze Komplexität, die muss raus, wenn du das wirklich in die Masse bringen möchtest. Also diese super spannende Asset-Klasse, die ja wirklich hilfreich ist in der Portfolio-Diversifikation, wahnsinnig toller Faktor auch ist, um gutes, gesundes Portfolio mit einem gewissen Risikokicker drin zu haben. Aber dafür muss es viel einfacher werden. Ja, und dann haben wir deswegen Bison gebaut.
Ja, mega. Also ultra lange schon dabei, ja, muss man sagen. Ich hatte auch so ein bisschen so alte, es gibt von Sova Labs, gibt es tatsächlich noch eine Facebook-Seite. Und da bin ich mal zurückgescrollt tatsächlich, wann das so anfing. Und es war dann 2014, 15, glaube ich, so die ersten Posts, wenn ich mich nicht täusche, mit eurem ersten Office und wie das dann alles, also man kann so ein bisschen chronologisch nachvollziehen, was so die Meilensteine waren. Und fand das mega spannend. Auch, sagen wir mal, sehr junge oder / alte Bilder von dir gefunden, war cool zu sehen. Wie man da auch alles so gesehen hat, ne? Also ich hatte auch gesehen, Alex Höppner war mal mit bei euch, der jetzt All Unity macht, ne? Also das war, glaube ich, so ein kleiner Kreis an Personen, der sich damals sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was total, total spannend ist. Und wenn man schaut, auf welchem Thema ihr damals unterwegs wart, ich würde sagen, so dieses ganze Sentiment-Analyse-Thema ist was vielleicht ein Indikator ist. Und es ist auch immer die Frage, welche Quelle hast du dahinter? Ist die tatsächlich wirklich so belastbar, dass ich darauf wirklich Trading betreibe oder auch nicht? Ja. Und du musst ja dann gegen die ganzen Bloomberg-Terminals dieser Welt ankämpfen. Und wenn man jetzt aber guckt, gerade sowas wie Polymarket, da nimmt ja eigentlich so das Thema, was ihr damals hattet, ja, Sentiment, wer wird gefragt, woher kommen die Informationen, das ist ja eigentlich so eine Evolutionsstufe, ein Stückchen da heraus aus diesem Thema, zu verstehen, was passiert am Markt, worüber wird diskutiert, wo wird auch Geld draufgepackt auf diese Thesen, ja, und das ist ja eigentlich das, was Polymarket heute ist, nicht, dass ihr das damals schon so vorhattet, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, dass dieser Kryptoradar, so habt ihr es damals genannt, ne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dass ihr da schon sehr tief so in diese Analyse reingegangen seid. So, also war
genau.
Mega spannend.
Ja. Muss man natürlich auch dazu sagen, die technische Weiterentwicklung gerade in dem AI-Bereich hat natürlich unaufhaltsam und mit einer abartigen Geschwindigkeit über die letzten Jahre agiert. Und ja, was heißt traurigerweise oder nicht, man muss der Sache einfach ins Auge blicken. Das, was wir damals gemacht haben, ist natürlich völlig nicht zu vergleichen mit der heutigen technologischen Möglichkeit, die du hast. Diese Sentiment-Analysen, die gibt's ja nach wie vor noch, die basieren jetzt halt alle auf einer ganz anderen technischen Basis. Also wir haben damals mit Support Vector Machines, war so das technische Medium, mit dem wir das alles aufgesetzt haben. Jetzt hast du ja diese ganzen LLM-Modelle und neuronale Netze, mit denen das alles funktioniert, was die Technik einfach, also das kannst du schon gar nicht mehr richtig vergleichen. Und all das, was wir damals gebaut haben, muss man ganz ehrlicherweise auch sagen, ist natürlich total obsolet, ja, mit der heutigen Technik und dem, was heute da dran ist. Ich glaube, auch jetzt mittlerweile mit Claude AI und Co. kann sich wahrscheinlich jeder relativ schnell so ein Sentiment Model bauen. Ja. Was wir damals mit viel Forscherdrang und Co. gemacht haben. Tatsächlich, was du ansprichst, Ponymarket, super, super spannend, weil wir hatten damals in dem Forschungsprojekt, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, auch diese Prediction-Komponente im Kopf gehabt, hatten das Business-Modellseitig aber natürlich nicht so durchdacht. Ja. Aber wir hatten die Wahlen in Slowenien, die Präsidentschaftswahlen, boah, das war 2012 oder so, auch mit diesem Twitter-Sentiment prognostizieren können und tatsächlich auch, also das ist jetzt Beobachtung n gleich 1 oder ein Event n gleich 1, aber das, die Zahlen aus Twitter haben gesagt, so wer der nächste Präsident da wurde, das war ganz spannend. Was ja dann Jahre danach jetzt eigentlich mit Polymarkets und Co. Standard ist, du brauchst halt einen sehr großen Markt, du brauchst eine sehr große Menge an Menschen, die da mitmachen und dann hat das auch relativ gute Prognosequalität.
Ja, definitiv. Also mega, mega spannend und wenn man guckt auch, wie viel Entwicklungsaufwand, das damals war vor 10 Jahren und was jetzt halt alles so möglich ist, ja, das ist total crazy.
Ja.
Ja, das ist total irre. Aber ich glaube auch, hättet ihr damals probiert, sowas wie ein Prediction Market, Poly Market aufzubauen mit diesem Betting-Charakter, der Poly Market hat. Also ich meine, ihr habt ja damals schon ein Mammutprojekt gehabt, überhaupt Bitcoin und Krypto in die breite Masse Stück für Stück zu bekommen. Und deswegen finde ich es auch super, super spannend, dass Börse Stuttgart damals gesagt hat, hey, sehen wir ein Potenzial? Weil ich meine, das ist ein Haus mit sehr viel Heritage, sehr viel Tradition. Und was war damals so der ausschlaggebende Punkt für die Kollegen Börse Stuttgart, Gruppe, da zu sagen, okay, hey Uli, cooles Projekt, machen wir. Ja. Weil von da bis heute war ja auch nochmal ein langer Weg. Ja?
Ja. Du hast den Grund vorher schon genannt. Der Grund heißt Alex Höppner, der damals CIO und später dann für eine ganze Zeit CEO hier in der Börse Stuttgart war und das Thema super früh erkannt hat. Und ich habe den Alex 2016, 2017 zum ersten Mal kennengelernt. Und mich auf Anhieb wunderbar mit dem verstanden. Also er hat einen wahnsinnig guten Blick für welche Themen in Zukunft halt spannend sein können. Und ein paar Gespräche mit ihm haben wahnsinnig viel einfach gebracht, um dann halt auch hier die Stakeholder auf der Börse Stuttgart-Seite zu überzeugen. Und ja, ich bin froh, dass das so kam, dass er auch damals zur richtigen Zeit am richtigen Platz war. Wenn das vielleicht nicht so gewesen wäre, wäre es gar nicht dahin gekommen.
Ja.
Von daher muss man auch mal in den Rückspiegel schauen und sagen, okay, Credits an die Leute, denen die Credits dann auch gebühren. Und er war sicherlich einer der Haupttreiber. Muss man aber auch sagen, im Aufsichtsrat von der Gruppe Börse Stuttgart saßen auch wahnsinnig schlaue Leute. Thomas Munz, der ist vielleicht überhaupt nicht bekannt in der Szene, aber auch ein Vordenker, der meistens schon 5 bis 10 Jahre weiterdenkt. Und ja, die Kombination führt dann natürlich dazu oder führte dann dazu, dass das alles gekommen ist, wie es kam.
Ja, cool. Also für all diejenigen, die sich jetzt fragen, wer ist eigentlich dieser Alex, scrollt mal ein bisschen zurück, schaut mal nach Alex Höppner, All Unity und Stablecoins. Da haben wir tatsächlich vor einigen Wochen einen Podcast aufgenommen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören und so ein bisschen Alex Story nachvollziehen. Aber fand ich eine gute Referenz hier an der Stelle. Wenn wir so ein bisschen fast forward nach vorne scrollen, ihr habt im Januar jetzt die magische Marke von über 1 Million aktive Nutzer geknackt. So. Wie war das damals, so die ersten User überhaupt zu gewinnen? Wie schwer war das? Ja, es ist ja immer noch nicht einfach, aber es wird schon leichter, weil die Education, die News, die Informationen sind breiter vorhanden. Was würdest du sagen, wie ging's los? Was waren vorher die Herausforderungen? Was sind so jetzt die Herausforderungen? Und ich meine, 1 Million aktive Kunden ist ja schon eine ordentliche Zahl für den deutschsprachigen Raum.
Absolut, und ich glaube, wir sind da auch nicht der kleinste Player im deutschen Markt, von daher ist aber auch ein weiter Weg gewesen und am Anfang das Narrativ in Krypto zu gehen hat sich tatsächlich auch über die Jahre hinweg doch stark gewandelt. Am Anfang war es ja nur erstmal die Leute davon zu überzeugen, dass es kein Scam ist, dass es nicht irgendwo Betrug oder eine Betrugsmasche ist, den Leuten auch zu erklären,
heute
dass
noch es... Heute noch so, ja.
Ja, aber es wird schon viel besser und tatsächlich hat die Regulierung, die MiCA und auch in Deutschland, damals 2020 kam ja dann die Krypto-Verwahr-Lizenz oder dass man eben fürs Krypto-Verwahrgeschäft eine BaFin-Lizenz braucht. Das hat schon wahnsinnig viel damit zu tun, dass sich die Regulierung weiterentwickelt hat und tatsächlich, ich erinnere mich schon noch, als wir damals Krypto dann aufgebaut haben, haben wir das natürlich voll reguliert, aus Deutschland heraus gemacht. Das war immer so unser Ansatz. Wir wollen das mit allen regulatorischen Sauberheiten, die wir hier haben in Deutschland, auch aufziehen und nicht irgendwie das aus dem Ausland oder aus Estland oder es gibt ja viele Kryptospieler, die dann angefangen haben, das regulatorische Arbitragespiel in Europa irgendwie zu nehmen und dann zu gucken, okay, wo habe ich die geringsten Hürden, wo muss ich eigentlich gar nichts machen, wo brauche ich nicht unbedingt mal ein KYC, kann die Leute einfach irgendwie so mit einem Foto von ihrem Ausweis und ihrer oder Utility Bill da onboarden, um dann später festzustellen, dass ich irgendwie 300 Donald Ducks und Goofy da irgendwie drin habe, die gar keine echten Personen sind. Das wollten wir nicht. Wir wollten das sauber regulatorisch aufziehen aus Deutschland heraus. Am Anfang war das natürlich nicht so einfach, die Kunden zu überzeugen, dass das eine spannende Assetklasse ist. Damals war der Kurs von Bitcoin 2900, als wir gestartet sind. Dafür war es dann die Jahre drauf fast schon ein Selbstläufer, als die Kurse natürlich explodiert sind. Und das muss man schon auch sagen, Krypto lebt mit dem Bitcoin-Kurs und der Idee, schnell reich zu werden. Das hat sich aus meiner Sicht zum Glück verändert. Also ich glaube, die Kunden haben verstanden, dass es eine spannende Assetklasse ist mit einer hohen Volatilität, die auch in beide Richtungen gehen kann. Aber die Idee, langfristig Vermögen über Krypto aufzubauen, steht, glaube ich, mittlerweile stärker im Vordergrund, als innerhalb von 30 Tagen irgendwie Kryptomillionär zu werden. Ich glaube, das hat sich auch durch die Rücksetzer der letzten Jahre natürlich auch so ein bisschen etabliert. Und dann muss man auch sagen, am Anfang war es halt ein kompletter Retail-Markt und mittlerweile spielen halt auch institutionelle Player eine relativ große Rolle. Das Wichtige an der ganzen Sache war uns immer, es super einfach und reguliert aufzuziehen. Ich erinnere mich noch an, ich war 2019, glaube ich, dann auch bei der BaFin Tech eingeladen. Die haben eigentlich typischerweise selten bis nie Industrievertreter eingeladen, sondern immer nur Verbände. Ich war, glaube ich, einer der ersten der ersten Industrievertreter, der dort eingeladen war und hatte mich dann auch mit denen unterhalten und die haben halt auch damals gesagt, Jungs, ihr seid halt die normative Kraft des Faktischen, ne? Also ihr zieht das reguliert auf, so wie es alle Lizenzen habt, die man dafür braucht. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, weil mehr und mehr Retail-Nachfrage kommt und da reingeht. Und dementsprechend kam dann auch mehr und mehr Regulierung, was aus meiner Sicht ein großer Katalysator für noch mehr Adaption war. Also das ist wichtig. Gleichzeitig ist natürlich Regulierung auch immer so ein schmaler Grat. Also es ist wichtig für so eine Massenadaption. Es macht die ganze Sache aber auch nicht leichter, wenn ich jetzt bei deinem Polymarket-Beispiel von vorher bin. Warum gibt's das denn in Europa nicht? weil du einfach ein Verbot von binären Optionen europaweit hast und du eine Glücksspiellizenz brauchst, die ist in jedem europäischen Land anders. Es gibt keine einheitliche Regelung. Das heißt, all das ist super schwierig in Europa aufzubauen und das ist in den USA eben anders aufgesetzt.
Ja, definitiv. Also so dieses... Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die das auch natürlich umschiffen, diese Herausforderungen. Rein technisch ist das ja einfach möglich, ja, dass man das machen kann. Wenn man sich auch anschaut, wie sind historisch eigentlich große Kryptobörsen denn eigentlich groß geworden? Viele sind einfach durch das Non-KYC, ja, ich musste mich nicht großartig legitimieren, ich habe Geld eingezahlt, losgelegt zu handeln. So ist Binance groß geworden, so sind alle groß geworden. Die merken jetzt aber auch einfach über die letzten Jahre durch die Regulatoren, müssen sie ihren Hof erstmal sehr sauber bekommen und kehren, ja, damit sie gerade so diese ganzen Altlasten wieder rausbekommen, um in den regulierten Zonen, ja, mikroregulatorisch, dann dementsprechend auch überhaupt auftreten dürfen. Ja, so, das ist, glaube ich, was, wo ihr gesagt habt, wir gehen den längeren Weg, den sauberen Weg, den europäischen Weg, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, und ich glaube, das ist was, was euch die letzten Jahre sehr zugute kommt und alle anderen müssen da erstmal nacharbeiten und überhaupt erstmal in die EU kommen mit Lizenzen. Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch da gesagt, Ende des Jahres war meine Prediction für 2026, einer dieser Player, die jetzt aus Asien, Amerika kommen, ist wahrscheinlich mindestens einer schon wieder aus dem Markt raus, weil sie merken, wie schwer es eigentlich ist, hier in Europa Geschäft zu machen. Ja, so. Und mal sehen, ich sehe eigentlich schon einen, der fast schon wieder sich verabschiedet, aber mal sehen, ob die Prediction da aufgeht an der Stelle. Ja.
Ja, ja, das ist also erstmal, glaube ich, wird aus anderen Jurisdiktionen, egal ob jetzt aus Asien, den USA oder auch den Emiraten oder so, unterschätzt, was die Hürden tatsächlich sind. Und dann kann ich schon auch ganz konkret sagen, es gibt halt auch einfach nicht viele Leute, die verstehen, auf was du in dem ganzen Umfeld auch achten musst. Ja? Diese Kombination aus Technik, aus Regulatorik und wie du das sinnvoll und gleichzeitig skalierbar, schnell skalierbar aufsetzen kannst, ist gar nicht so simpel. Einfach nur jede Menge Marketing-Budget bringt dir halt auch nichts, sondern du musst es schon auch sauber aufsetzen und dann, was halt schon wichtig auch ist, du spielst mit dem Vertrauen deiner Kunden. Was heißt, du spielst? Das Vertrauen deiner Kunden ist das Wichtigste, was du haben kannst. Right. Und wenn die enttäuscht sind über so regulatorische Nachrichten oder dann auch Neukundenstops oder so, ich finde, das macht einfach ein wahnsinnig ungutes Gefühl. Also selbst ich bin ja auch bei vielen Plattformen unterwegs und überlege mir dann auch, welche Summen lege ich zu welcher Plattform oder auch zu welcher Bank. Dann schaue ich mir schon ganz genau an, was da rechts und links passiert. Und ich glaube, das spielt uns total in die Karten, weil wir jetzt vielleicht nicht dieses krasse, also wir haben keine 8 Millionen Kunden, wir haben halt 1 Million Kunden, was schon nicht schlecht ist. Aber wir haben natürlich Kunden und Kundengruppen, die überproportional viel Geld bei uns haben. Also im Vergleich zur Breitmasse. Das heißt, wir bekommen auch natürlich ganz viel Kundschaft aus der breiten Masse, für das ist ja auch die App entwickelt worden. Aber wenn jemand mal wirklich einen 5- oder 6-stelligen Betrag irgendwo investieren möchte in diese Asset-Klasse, dann sucht er sich schon einen Partner raus, wo er weiß, okay, den vertraue ich auch wirklich, dass die richtig sinnvoll und regulatorisch sauber mit meinem Geld umgehen. Denn das ist, was wir tun. Es ist nicht unser Geld, es ist das Geld unserer Kunden. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das darf man halt auch nicht missbrauchen.
Ja, total, total. Also ich glaube, was einige schon probiert haben, was ich gesehen habe bei vielen Playern, die jetzt auf den Markt gekommen sind, ist, dass sie zumindest mal die Produkte sauber lokalisieren, ja, dass sie zumindest schon verstehen, Europa ist nicht Europa, sondern sind viele viele Fragmente an Märkten, ja, es sind viele Einzelmärkte und das ist schon mal gut, dass sie das verstanden haben, aber ich finde auch, was viele einfach falsch machen aus meiner Sicht ist, so diese Aktivierung vor Ort, ja, so, dass man wirklich vor Ort mit den Leuten den Trust aufbaut, weil sonst bist du einfach nur irgendeine namenlose Börse, die von irgendwoher kommt und die man vielleicht hoffentlich schon mal gehört hat oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, für viele schwierig. Die pumpen sehr viel Geld ins Marketing, aber was bei rauskommt und hängen bleibt, ist in der Realität bei vielen nicht ganz so überragend. Ja, das ist also. Total, total. Wie siehst du denn aktuell gerade so den Wettbewerb in der Dachregion? Also man sieht ja jetzt viel, dass Neobanken in Richtung Krypto gegangen sind, Kryptobörsen und Plattformen eher in Richtung Stocks und weitere Assetklassen. Wie schätzt du das gerade ein? Was passiert da gerade so? Und was sind da so die Challenges für euch aus deiner Sicht?
Also gut, die Tendenz ist ganz klar. Erstmal, der Wettbewerb nimmt zu. Was ja per se nicht schlecht ist, weil es bedeutet, dass Krypto immer mehr in der breiten Masse ankommt. Jetzt muss man aber auch sagen, wir haben, wenn ich mir die Krypto-Adaption in Europa oder in Deutschland so anschaue, wir haben, je nachdem, welche Studie oder welche Zahlen du nimmst, keine Ahnung, sind wir zwischen 9% und 11% in Deutschland. Wenn du auf die unter 35-Jährigen gehst, dann ist dieser Prozentsatz natürlich noch ein gutes Stück höher. Da bist du vielleicht sogar über 20%. Von dem Wunsch, in Krypto zu gehen, werden es immer mehr Leute. Das heißt, der Markt ist strukturell wachsend. Und natürlich geht es darum, so schnell wie möglich einen entsprechenden Share von diesem Markt zu bekommen. Ich glaube, hier ist jeder dran, einfach über Marketing, über die richtigen Marketingmaßnahmen seine präferierten Zielkunden zu bekommen, ob das jetzt breite Masse ist oder eben speziell Affluence mit ein bisschen mehr Geld. Aber das ist der eine klare Trend. Also es wird nicht einfacher, finde ich jetzt aber nicht unbedingt schlimm, weil der Markt wächst. Und der andere Trend ist, genau was du ansprichst, diese All-Asset-Anbieter, also alles aus einer Hand sozusagen zu haben. Das hat zwei unterschiedliche Gründe oder Hauptgründe aus meiner Sicht. Der erste Grund ist, du möchtest natürlich den Kunde so gut wie möglich bedienen können mit den verschiedensten Produkten und Bedürfnissen, die er hat. Dementsprechend auch baust du deine Monetarisierung aus. Und der zweite Grund ist, Krypto ist extrem zyklisch in der Vergangenheit gewesen und tatsächlich jetzt auch wieder. Wir sind jetzt gerade in einer Marktphase, die ist jetzt nicht so turbo spannend. Heftiger Crash, 50% runter. Jetzt läuft es erstmal so halbwegs seitwärts, leicht Tendenz nach oben. Aber die ganzen Kunden, die du letztes Jahr bekommen hast, die machen jetzt natürlich erstmal wenig. Ja. Und dieses zyklische Geschäft ist natürlich für Investoren, also wenn du jetzt irgendwie so ein VC-backed Startup bist oder Fintech bist, die finden es natürlich uncool, dass du in einem Jahr irgendwie Shampoos und Co. Bei den Firmenfeiern ausschenkst und im nächsten Jahr gibt's keine Firmenfeier. Und da versuchst du natürlich dementsprechend rauszukommen, indem du ein breiteres Asset-Universum anbietest, das jetzt auch nicht so stark korreliert ist mit den Wertpapieren zum Beispiel. Wir haben da einen Vorteil, wir haben die Wertpapiere schon sehr lange drin, seit 2023 propagieren das auch gar nicht so groß, aber es ist auf jeden Fall ein super Offering bei uns auch auf der Wertpapierseite mit drin. Und der andere Vorteil ist, wir haben halt mit der Börse Stuttgart jetzt nicht diese pushy VC-Investoren, die dann mega unzufrieden sind. Das heißt auch in so Down-Phasen, also wir sind super solide aufgestellt. Uns geht's super gut, wenn der Markt abgeht, und uns geht's auch gut, wenn jetzt so eine Seitwärtsphase kommt. Das können wir auch gut verkraften.
Schicken. Ja, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich auch was, wenn du einen Investor oder einen Partner, ist es ja bei euch noch viel mehr strategisch, im Hintergrund hast, A, der drauf vertraut auf die These für die Zukunft, und B, die auch den Rücken frei hält, wenn der Markt mal nach unten geht. Und ich glaube, das ist gerade bei den ganzen Börsen, wie du es eben schon gesagt hast, die brauchen halt nicht nur, es ist schön, wenn du viel verdienst in dieser Hochphase, ja, aber de facto, wenn der Markt mal nicht so viel Handel hat und nicht so viel Liquidität hat, dann ist es einfach sehr schwer für Börsen dann dementsprechend auch Geld zu verdienen. Und ich glaube, deswegen switchen auch sehr viele in Richtung X-Stocks. Ja, also ist ja gerade auch Coinbase, Kraken sagen ja alle von sich, dass sie jetzt die Everything Exchange werden wollen. Das ist ja das schöne neue Buzzword da draußen. Ja. Und die haben natürlich auch den internationalen Zugang und die Kraft. Ich meine, ihr macht schon länger, ja, und es ist einfach Teil eures Offerings. Und ich glaube, da geht jetzt die Reise immer mehr hin. Und man sieht es ja auch bei anderen Wettbewerbern wie Bitpanda, ja, die jetzt auch damit an den Start gegangen sind. Also es wird immer mehr alles aus einer Hand geben. Dann ist aber die Frage, wie konsolidiert sich der Markt dann vielleicht auch wieder am Ende? Ja,
ja, absolut. Also hier wirst du auf jeden Fall Konsolidierungen sehen. Und das sieht man jetzt schon in Europa. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so kleinere Plattformen, die in kleineren Ländern, also mit Deutschland hast du natürlich einen riesen Vorteil, ist wahrscheinlich mit Abstand der größte europäische Markt, wenn ich jetzt UK mal als außen vor lasse, aber Deutschland hat wahnsinnig tollen Markt, deswegen wollen ja auch alle nach Deutschland und macht jetzt die Sache natürlich nicht einfacher. Aber das ist schon ein Punkt, der deutsche Markt ist gut. In anderen Ländern sieht es nicht so gut aus. Du hast einfach nicht so viel potenzielle Investoren. Du hast auch sehr kleinteilige Tickets. Und hier gibt es jetzt schon den einen oder anderen, der sagt, hier, ich möchte doch gekauft werden oder wollt ihr nicht. Oder teilweise auch welche, die dann die regulatorischen Kosten überhaupt nicht tragen können. Weil die MiCA-Lizenz ist halt notwendig, wenn du da international in Europa unterwegs bist, dann brauchst du die Lizenz. So, und wenn du die nicht hast, dann hast du halt ein Problem. Und vor allem, wenn du das Geld nicht hast, das regulatorisch überhaupt aufrecht halten zu können. Ja. Und ich meine, ja.
Ja, sag gerne noch. Ja.
Nee, ich meine, da ergibt sich natürlich weiter. Ich meine, wir haben jetzt auch, war jetzt auch in den Medien, dass wir auf der Liquiditätsseite mit Tradias, das ist ein auch ein deutscher Spezialist im Bereich Market Making für Krypto, also Liquiditätsmanagement. Genau, ja. Also Chris wahrscheinlich dann, ne?
Tatsächlich hatten wir den Nils.
Ah, Nils, genau. Okay, ja. Ja, super. Ja, genau. Also hier mit dem sind wir ja ongoing im Merger, also wir warten noch auf die Change of Control Clause, also das Inhaberkontrollverfahren durch die BaFin, genau. Aber das ist auch ein cooler Move und zusammen sind wir halt noch größer, noch stärker und ja, also es entwickelt sich alles aus unserer Sicht in eine sehr positive Richtung. Nächstes großes Thema, das kommen wird, auch in Richtung hier All wie hattest du es genannt? All Exchange, All Asset Exchange,
Everything Exchange.
Genau, ja. Also ich glaube, es wird nicht nur um Exchange gehen, sondern es wird auch zukünftig sehr stark um Asset Management gehen. Das heißt, musst dir vorstellen, die Kunden bauen über die Jahre wahnsinnig große Positionen an Krypto-Holdings auf. Klar kannst du welche staken, aber du kannst auch einige nicht staken. So, was machst du mit den ganzen Bitcoin-Holdings, die da rumliegen? Natürlich hoffst du, dass die mehr wert werden, aber du willst natürlich auch versuchen, den Kunden eine Möglichkeit zu geben, dieses Asset, wenn du sowieso nicht verkaufen möchtest, über eine bestimmte Zeit, so wie in Deutschland mal mindestens 12 Monate wegen der Haltefrist, wegen der Steuer, dass du dann einfach noch weitere Optionen den Kunden an die Hand gibst, wie du mit den Assets Geld verdienen kannst. Also nochmal irgendwie 2, 3, keine Ahnung, 4% auf diese Assets, die du hast. Und dann halt Thema Stablecoins, wo du sagen kannst, ich habe hier überschüssige Liquidität in Euro, irgendwie im DeFi-Bereich kriege ich noch irgendwie 3, 4, 5, vielleicht sogar 8%. Natürlich mit dem entsprechenden Risiko, aber es ist auf jeden Fall mehr als der Zins, den ich auf meinem Tagesgeldkonto bekomme.
Ja, vollkommen korrekt. Du hast eben gerade schon von gesprochen, Thema Steuer ist ja etwas, was ja für viele relativ komplex ist, wo sich die Leute auch ungern mit auseinandersetzen. Wir propagieren die letzten 2,5 Jahre immer wieder, setze ich mit dem Thema Steuern auseinander und Krypto. Jetzt gerade DAG 8 zeigt uns, dass da, glaube ich, mehr und mehr Informationen auch weitergegeben werden müssen von den Börsen. Ja, also ihr seid da sicherlich auch schon in der Vorbereitung für das Thema. Na, also das ist jetzt was, was immer mehr kommt. Und ich glaube, das ist was, was die Leute, gerade Kryptoinvestoren, nochmal so ein bisschen aufwühlt. Ah, okay, jetzt wird auf einmal was gemeldet. Ja, dann landet irgendwo was beim Finanzamt. Und vielleicht habe ich die letzten Jahre das nicht ganz so sauber getrackt und angegeben. Also jetzt ist gerade so ein bisschen Unruhe bei einigen drinne. Und ich habe gesehen, ihr habt auch tatsächlich was Neues rausgebracht für eure Kunden. Ihr nennt das Bison Select und nehmt da den Leuten auch so ein bisschen das Krypto-Steuerthema beziehungsweise helft da unterstützend mit bei. Kannst du uns mal abholen, was ist das, was macht ihr da gerade?
Genau, also vielleicht zum ersten Punkt. Bison Select ist ein neues Loyalty-Programm für unsere Kunden, also insbesondere für die aktiven Kunden, die mehr handeln, beziehungsweise für Kunden, die eben größere Summen auch handeln. Das heißt, ab einem Handelsvolumen von 40.000 Euro in 12 Monaten kommst du in dieses Select-Programm rein und dann hast du jede Menge Vorteile. Also das fängt an mit, du kriegst Krypto-Cashbacks pro Jahr, kriegst einfach Geld zurück in Bitcoin auf deine Trades. Und du bekommst beispielsweise den Haltefrist-Tracker, den du gerade schon angesprochen hast. Das heißt, wir zeigen dir ganz genau, welche deiner Krypto-Positionen unter 12 Monaten oder über 12 Monaten sind. Wenn du jetzt eine Position hast, mehrere Bitcoin, dann kannst du sehen, okay, pass auf, die ein, zwei Bitcoin, die sind schon steuerfrei, während der dritte, der ist eben noch nicht steuerfrei. Und dann kannst du besser deine Trading-Aktivitäten auch planen. Wir haben zudem gebührenfreie Wertpapier-Trades, das heißt, du zahlst gar nichts mehr für den Handel von Wertpapieren in Select, also je nach unterschiedlichen Kategorien, da gibt es irgendwie Silber, Gold, Platinum und was auch total wichtig ist, wenn du in diesem Programm drin bist, hast du einen Premium Customer Support. Das geht hin bis zu deinem persönlichen Ansprechpartner, den du sozusagen permanent anrufen kannst und wenn du Fragen hast über irgendwas. Und das letzte Thema, also nicht das letzte, das ist das letzte, das ich nenne, da sind noch wesentlich mehr Vorteile drin, aber wir haben gemerkt, dass die Kunden, die sich so stark für Krypto interessieren und teilweise auch da signifikant dann damit umgehen und handeln und rein investieren, die haben total Interesse dran, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Meistens aber in ihrem Umfeld nicht so viele Freunde, die auch Krypto machen. Und wir haben diese VIP-Community-Events, die wir dann machen. Und das tut den Leuten so gut. Wir sind da auch immer mit dabei. Also ich oder meine Kollegen vom Management, da sind dann auch auf jeden Fall immer wir mit dabei und unterhalten und sprechen mit den Leuten, was sie wollen, was sie brauchen. Das ist richtig cool und macht mir auch tatsächlich mega viel Spaß. Genau, aber das Steuerthema per se, wenn du in Bison unterwegs bist, ist das für dich überhaupt kein Problem. Denn du kriegst, wenn du bei uns ausschließlich auf der Plattform bist, einfach jedes Jahr ein Informationssteuerreport, wo genau draufsteht, okay, das hast du getradet, das hast du unterjährig getradet, das hast du über ein Jahr getradet, das ist die Summe, die du dem Finanzamt angeben solltest bei deiner Einkommensteuererklärung. Also lösen wir diese ganzen Probleme, die so der Kunde haben kann mit diesem Thema Steuer, lösen wir einfach. Das ist der Ansatz von Bison, irgendwie einfach unkompliziert die Sachen dem Kunde abzunehmen, dass er sich selber nicht drum kümmern muss.
Ja, macht total Sinn. Fiese Frage an der Stelle an dich, das Thema Haltefrist-Tracker. Würdest du sagen, das Feature braucht man noch lange in Deutschland?
Boah, ich hoffe. Also
ich auch.
Keine fiese Frage und ich hoffe wirklich, wir brauchen das noch sehr, 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 sehr lang. Deutschland hat sich, also ich finde die Diskussion, kann man natürlich machen, darüber zu diskutieren, ob man jetzt auf Kryptos die gleiche Kapitalertragssteuer anwenden sollte wie bei Wertpapieren. Ich sehe es so nicht, ja, aber nicht nur, weil es natürlich Teil vom Geschäftsmodell ist, sondern es ist einfach kein Wertpapier, ja. Krypto und Bitcoin sind keine Wertpapiere. Sie haben mit Wertpapieren nichts gemein. Die ähnlichste Korrelation vom Setup von Kryptowährungen sind eben zu Gold. Und ich finde, in dieser Argumentationslinie musst du die Besteuerung auch gleich machen. Und dazu kommt, die Frage ist ja, und das müsste man sich dann wirklich mal sauber ausrechnen, hast du denn so einen großen Staatsgewinn, wenn du das jetzt anfängst zu besteuern? Also ich weiß nicht, was passieren wird, wenn die Leute da dann rausgehen, weil jetzt hast du natürlich von der Attraktivität her schon auch einen Standortvorteil. Du hast nämlich eine Industrie, die sich hier aufbaut oder aufgebaut hat. Du hast viele Unternehmen, die sich ansiedeln, über die du natürlich auch Steuereinnahmen generierst. Also ich weiß nicht, ob das so super sinnvoll ist. Also andersrum, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist.
Ja, und du gehst davon aus, dass es den Steuerhaltefrist-Tracker dementsprechend noch länger gibt.
Sonst hätten wir ihn ja nicht gebaut, ja.
Sehr gut, sehr gut. Okay, perfekt. Was würdest du sagen, Future Looking, wo geht die Reise hin? Wo steht Bison in 3 Jahren? Was ist euer Ziel?
Höher, größer, besser, weiter. Also wir werden nicht aufhören, das Produkt weiterzuentwickeln. Was wir permanent machen, ist neue Coins hinzuzufügen. So jedes Quartal kommen da neue hinzu. Die Stakeable Coins werden immer weiter ausgebaut. Wir haben jetzt Solana zum Staking live genommen, irgendwie letzte Woche. Kann ich mir natürlich schon auch vorstellen, dass zukünftig gesprochen auch Hebelthemen eine große Rolle spielen werden. Ich kann jetzt keine Zeitleiste nennen, aber das ist schon was ich wahnsinnig spannend finde und gleichzeitig natürlich auch so Dinge, was ich vorher angesprochen hatte mit diesem ganzen, okay, wie kann ich auf meine Holdings noch zusätzlich Einkommen generieren. Ich glaube, das sind Dinge, mit denen beschäftigen wir uns. Wir wollen weiter wachsen in Deutschland, vielleicht auch außerhalb von Deutschland. Da muss man schauen. Anorganisch ist wahrscheinlich tatsächlich am sinnvollsten, eine Marke in ein anderes Land zu transportieren, wo du jetzt nicht diesen strong backhold von der Börse Stuttgart, die jeder kennt, hast und die auch dieses Vertrauen schafft. Das ist halt in anderen Ländern nicht so. Also muss man schauen, gibt's da Opportunitäten? Hier gibt's alle Möglichkeiten, die wir haben und die wir uns auch anschauen. Wenn es dann ein spannendes Target gibt, dann kann ich mir auch so vorstellen, außereuropäisch weiterzuwachsen. Ja.
Jetzt sieht man natürlich so die ganzen Genossenschaftsbanken und Sparkassen, die jetzt auch aus den Startlöchern kommen, ja. Und ich stelle mir da dann immer noch so ein Stück weit die Frage, sind sie da zu spät? Ist die Zielgruppe, die da ist, überhaupt tatsächlich kryptoaffin, ja? Und ihr habt ja so eine Art B2B und B2C-Modell, ja, auf der einen Seite mit Bison, eurem eigenen Krypto-Produkt, aber ihr gebt ja auch die Infrastruktur dahinter oder darunter ein Stück weit weiter an die Genossenschaftsbanken, Sparkassen und boardet damit natürlich auch viele weitere 1.000, 100.000 User an in dem Krypto-Bereich. Wie siehst du das? Wie konkurriert das eventuell auch miteinander? Oder wie muss man das verstehen?
Gar nicht. Also wie gesagt, wir sind Pionier in diesem Krypto-Umfeld gewesen und sind natürlich happy über jeden Kunde, der zu uns kommt. Gleichwohl ist es so, dass ich habe mir da verschiedene Studien angeschaut. 84% der unter 35-Jährigen wollen Krypto über ihre Hausbank nutzen. Ja? Mhm. Und dieses Narrativ von not your keys, not your coins, ich darf niemandem trauen, der Staat ist böse, Banken sind böse, wo es ja eigentlich ursprünglich alles herkommt. Ich hatte das damals schon bei allen möglichen Konferenzen gesagt, ich finde das Quatsch. Also wenn du denkst, dass ein Kunde seiner Bank nicht vertraut, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Das ist halt so nicht, auch wenn die Krypto-Community sich das halt ständig einredet oder eingeredet hat, dass es so ist. Die meisten haben eine super Beziehung zu ihrer Bank, sind auch happy mit ihrer Bank und wollen natürlich kontinuierlich weitere Services von denen haben. Deswegen auch zu deiner Frage, sind die zu spät? Nein, weil ich hatte es ja gesagt vorher, wir sind noch nicht mal bei 15%, wir sind irgendwie 9-11% Kryptoadaption in Deutschland, da ist noch so viel mehr drin. Ja. Die Banken, also Sparkassen, Volksbanken und auch andere Privatbanken werden dazu beitragen, dass Krypto wirklich in die Breite geht, denn über diese Vertrauensbeziehung zur Bank kann überhaupt diese Massenadaption erst hergestellt werden. Und ja, wie du richtig sagst, also wir stehen im Hintergrund, bei den Volksbanken läuft Trading Custody dann über uns, bei den Sparkassen ist ähnlich auch, und da sind natürlich für uns auch, wir sehen uns da als Enabler für die Banken und sehen uns da und werden auch nicht in einem Wettbewerbsverhältnis gesehen, muss man sagen, denn alles, was ich sozusagen auf der Retail-Seite den Kunde anbiete, kann die Bank von uns genauso bei sich integriert haben. Je nach Gusto, ja, alle möglichen Coins, Staking, alles, was die Bank möchte, ist auch so für sich verfügbar. Und die Banken finden das tatsächlich auch extrem spannend, denn sie haben, es ist nicht auf der grünen Wiese wird irgendwas getestet, sondern wir sind seit 2019 durch alle möglichen Volatilitätsphasen gegangen. Der Handel ist extrem stabil, die Verwahrung ist 100% sicher. So, also, und sowas willst du halt auch haben. Du willst da nicht irgendwie Jugendforscht machen. Und wir sind halt das Paradebeispiel, dass es funktioniert.
Ja, ich habe meinen alten Bankvorstand getroffen. Ich habe damals mal 2008, 2009 Ausbildung in der Sparkasse gemacht, ganz langweilig damals. War aber eine super Grundlage, finde ich. Und da war es so, dass er auf mich zukam auf einer Messe, hatten uns da wieder getroffen und dann hat er gesagt, was machen Sie denn jetzt eigentlich? Sag ich, hier Krypto? Ich sage, oh ja, ist ja spannend. Wollte ich eigentlich schon viel früher bei uns einführen, jetzt machen Sie das so langsam. Ja, also er war da schon ein bisschen weiter in dem Ganzen. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, weil damals habe ich ihn so ein bisschen nur als den verstaubten Vorstand wahrgenommen. Ja, der aus dem Kreditbereich kam und tatsächlich war er da aber anscheinend offener. Und ich glaube, da bewegt sich jetzt einiges. Ich sehe viele Education-Maßnahmen. Wir sehen ja auch von den Verbundpartnern Produkte, die da jetzt Stück für Stück auf den Markt auch kommen. Ja, also da passiert ja unheimlich viel. Und ich habe vor 3 Jahren schon mal damit angefangen, Banken fit zu machen in dem Bereich. Und dann dachte ich mir aber so, ja, irgendwie versandet's hier, weil die Umsetzung und die Budgets dafür gar nicht da sind. Und dann hat man so 1-2 Workshops gemacht und dann war es wieder weg. So, jetzt, glaube ich, ist da eine andere Marktphase. Und ich glaube, da ist auch mehr Offenheit jetzt dafür. Aber ja, so ist man nicht immer mit dem Thema direkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? So ist das halt nun mal.
So, man kann es nicht immer optimal timen. Das ist in der Tat leider so.
Genau, genau. Okay, mit Blick auf die Zeit, Uli, lass uns noch mal kurze Quickfire-Session machen. Und bitte nur ein Satz pro Antwort, wenn es möglich ist. Bitcoin in 10 Jahren über oder unter 500.000 Euro?
Unter.
Okay. Ein Coin, den du persönlich hältst, was ist dein Lieblingscoin? Gibt es den?
Bitcoin.
Bitcoin, okay. Bison versus Bitpanda, der ehrlichste Unterschied?
Wir sind eine deutsche Plattform.
Okay. Und wie würdest du in einem Satz jemanden, der noch nie Krypto gekauft hat, sagen, warum er das tun sollte?
Wenn du dir die Diversifikation von einem Portfolio anschaust, das optimal. Ein Satz wird schwierig, aber trotzdem.
Ja, ich weiß.
Also, pass auf. Diversifikation, Portfolio mit Krypto, ohne Krypto, 2019 bis heute, wenn du Bitcoin und ETH mit drin hast, 50% bessere Performance als wenn du nur ein relativ gut diversifiziertes Portfolio hast und das mit einer Beimischung von nur 5%. Das heißt, 100 Euro jeden Monat, 5 Euro in Bitcoin, 50% bessere Performance.
Okay. War nicht ein Satz, aber lass ich dir durchgehen.
Danke.
Perfekt. Alright. Stell dir vor, wir treffen uns in 5 Jahren wieder und davon gehe ich aus. Ich hoffe sogar schon früher, aber wir recappen nochmal den Podcast. Welchen Satz von heute würdest du dann gerne nochmal hören, weil er sich bewahrheitet hat?
Dass Krypto in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine weitere Wachstumsstory ist.
Okay, perfekt. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach und auch wenn ich in der Situation bin, ist es echt nicht easy, dann immer so einen crispy Satz dafür zu finden, gerade wenn es jetzt nicht großartig vorbereitet ist. Aber danke, dass du da so spontan und offen warst dafür. In dem Sinne, wir sind Punktlandung bei der Zeit, die wir uns hier intern vorgenommen haben. Und ich weiß, du hast einen vollen Terminkalender. Insofern möchte ich dich gerne rauslassen. Aber vielleicht noch eine Sache. Was gibt's an Themen, wo sich die Leute zu Bison schlau machen können? Was sollten sie sich unbedingt anschauen? Vielleicht hast du auch noch einen Tipp für gerade die Beginner in dem Umfeld. Auf was sollte man achten? Und wo findet man dich und euch?
Total gern und ja, einfach auf der Website von Bison hast du eine Academy-Section. Das heißt, wir geben den Leuten, die sich mit Krypto noch nicht so auskennen, aber sich stark dafür interessieren, in ganz, ganz, ganz einfachen Sätzen und kurzen so Tutorials die Möglichkeit, da besser reinzukommen in das Thema. Und dann würde ich auch wirklich sagen, einfach nur die App runterladen, anfangen, ein bisschen sich damit bekannt zu machen. Das geht super schnell. Mhm. Also es ist kinderleicht im Sinne von tatsächlich jedes Kind findet die App auch cool, weil sie so spielerisch aufgebaut ist und sehr einfach zu bedienen. Und dann muss man sich eben mit den Krypto-Themen ein bisschen anfreunden, immer gut diversifizieren, also nicht nur alles auf einen Coin, sondern gleich verschiedene Sachen kaufen. Ja, und dann wichtig über einen längeren Zeitraum, am besten so vielleicht Sparpläne, auch nicht verkehrt, weil dann nimmst du diesen Cost-Average-Effekt auch mit und kaufst nicht einmal zum absoluten Hoch und bist dann traurig, wenn es dann 12 Monate erstmal gar nicht so gut aussieht und musst warten, bis der Markt wieder anzieht.
Genau, das rundet es eigentlich auch perfekt ab. Ich bin auch immer ein Freund davon, all das, was man liest und lernt, ist zwar toll, aber wenn du nicht in die
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.